weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich so eine Stunde rumsitze, ist mein Fokus auch relativ schnell wieder unten. Aber jetzt will ich auch nicht die Predigt sehr viel kürzer machen. Na, weil man soll ja auch was mitnehmen dürfen, so aus der Predigt. Ne? Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, meine allererste Predigt, habe ich das erzählt, wie lang die war, als ich als Pastor begonnen habe? Genau, 7 Minuten damals, ja. Na, 7 Minuten. Da habe ich gerade Amen gesagt, kamen später Leute auf mich zu und meinten, Arthur, ich habe gerade angefangen zuzuhören und dann hast du Amen gesagt. Es war ein bisschen zu kurz. Jetzt stellt euch vor, ihr wacht morgens auf, macht euch für den Gottesdienst bereit, fahrt 2 Stunden zum Gottesdienst und dann geht die Predigt 7 Minuten und ihr müsst wieder 2 Stunden nach Hause fahren. Das passt ja irgendwie nicht, ne? Okay, ich habe heute Folgendes mit euch vor. Ich möchte, dass wir aufhören, uns selber zu belügen. Wir gucken in den Spiegel und dann sehen wir da jemanden. Die Person schaut uns an und meistens denken wir über uns immer so die guten Sachen, oder? Zum Teil, ja, ich will mal vergleichen, wer von euch ist ein Mörder? Nicht zugeben, na, das könnte strafrechtlich relevant sein. Ja? Wer hat schon mal gelogen? Ja? Wer hat schon mal Geld mitgenommen, das ihm nicht gehört? Ja? Wer hat schon mal Identitätsdiebstahl begangen? Auch bitte nicht melden jetzt, ja. Das sind alles schwere Straftaten. Lieber nicht, ja. Es gibt immer für uns Menschen so ein Raster. Menschen, die böse sind. Das sind die Mörder, das sind die ganz, ganz Bösen. Und dann gibt es so diese leichten Bösewichter, so die kleinen Notlügen im Alltag. Und da verorten wir uns meistens doch lieber selber. Denn wer würde über sich selber sagen, ich bin ein total schlechter Mensch? Gibt's da jemanden, der von sich sagen würde, ich bin ein ganz, ganz schlechter Mensch? Im Vergleich sind wir eigentlich oft, kommen wir eigentlich ganz gut weg. Die meisten Leute halten sich selbst für gute Menschen. Wenn ihr so um euch herum fragen würdet, im Arbeitskollegenkreis, Freundeskreis, ob da irgendjemand sagen würde, ich bin ein schlechter Mensch. Die meisten Leute würden sagen, ich bin doch ein verhältnismäßig guter Mensch. Die Frage, ob das stimmt, hängt immer von den Lebensumständen ab. Ich will das mit folgendem Bild vergleichen. Wer von euch kennt das Buch Robinson Crusoe? Schon mal gehört? Einmal melden. Robinson Crusoe. Ein Mann, der Schiffbruch erleidet und auf einer einsamen Insel strandet, verbringt dort etliche Jahre seines Lebens. Wie würde es dir gehen, wenn du auf einer Insel strandest und ganz alleine bist, für viele Jahre und niemanden hast? Es ist schwer, sich das vorzustellen, weil wir nicht in dieser Situation sind. Wer von euch hat Lust, Würmer zu essen? Würmer. Würmer und Käfer zu essen? Hat da jemand Appetit drauf? Ja? Ja, die wenigsten Leute würden sofort sagen, habe ich sofort Lust, Würmer zu essen. Aber jetzt stellt euch vor, ihr seid auf so einer Insel gestrandet und ihr findet nichts zu essen. Ihr wollt keine Tiere töten? Was bleibt dann übrig? Obst und Gemüse, okay, vielleicht im Sommer passt das, ne, da wächst ja sehr viel. Aber was ist im Winter? Was ist, wenn du alle Wurzeln schon ausgegraben hast und du findest nichts mehr? Was bleibt zu essen? Was bleibt dann da? Und so merke ich und beobachte, wenn sich die Lebensumstände ändern, werden wir plötzlich zu Dingen fähig, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Und für mich beinhaltet es folgende Lektionen. Das Einzige, was mich von einem sehr schlechten Menschen unterscheidet, sind die Lebensumstände. Es könnte sehr gut sein, dass auch ich in der Lage wäre, sehr böse Dinge zu tun, wenn sich die Lebensumstände ändern, die mich dann zwingen und vor schwierige Entscheidungen stellen. Der Umstand, dass in deinem und in meinem Leben das nicht so eingetroffen ist, können wir auch Gott verdanken. Dort, wo wir schwierige Entscheidungen treffen müssen, werden wir meistens von Lebenskrisen begleitet. Lebenskrisen, die uns selber das Leben so schwer machen, dass wir nicht mehr klar denken können. Und dort, wo wir gestresst sind, dort, wo wir wenig schlafen, dort, wo wir vielleicht nicht genug gegessen haben, treffen wir Entscheidungen, die wir unter anderen Umständen so auch nicht getroffen hätten. Es gibt für mich in der Bibel, auch im Alten Testament, viele Beispiele, an denen Menschen entgegen der Umstände ihrer Zeit Entscheidungen treffen, die Jesus ähnlicher sind als dem Teufel. Du und ich, ich würde uns beide, uns alle, erstmal in die Kategorie des Bösen kategorisieren. Was meine ich damit? Wenn wir gestresst sind, neigen wir dazu, die hässlichen Seiten zu zeigen. Wenn jemand mich verletzt, pass auf, ey, ich hau zurück. Aber dort, wo das Wort Gottes uns leitet und führt, kann auch in deinem und in meinem Leben sich das Gute zeigen. Und ich möchte das heute an einem Beispiel in der Bibel illustrieren. Und wer seine Bibeln dabei hat, ist eingeladen, mit aufzuschlagen im 1. Samuel, Kapitel 24. Das erste Buch Samuel, Kapitel 24. Wir lesen gerne auch die vielen Geschichten im Neuen Testament, bei denen Jesus uns anweist, unsere Feinde zu lieben. Weil er auch meint, was hast du davon, wenn du deine Freunde liebst? Das machen die Heiden auch. Das macht dein Arbeitgeber auch, das machen deine Freunde auch, das machen alle. Es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, Leute zu lieben, die dich lieben und die dir Gutes tun. Deswegen sagt Jesus, liebe deine Feinde. Das war aber nicht nur im Alten Testament so, dass wir diesen Charakterzug vorfinden, den Jesus uns beibringt. Das sehen wir an etlichen Stellen auch im Alten Testament, genauso wie hier in 1. Samuel Kapitel 24. Als kurzer Hintergrund, was war passiert? Das Volk Israel hat nach der Herausführung aus Ägypten am Berg Sinai von Gott etliche Anweisungen bekommen. Die 10 Gebote, die Stiftshütte, die Anweisungen für rituelle Reinigungen und Opfer wurden alle nach dem Auszug aus Ägypten mitgegeben. Und früher oder später stellte sich die Frage, wie soll sich das Volk organisieren? Der Vorschlag, den Gott unterbreitet hatte, war, lasst mich euer König sein. Ich werde voranziehen und ihr sollt mein Volk sein und ich werde euer König sein. Das war Gottes Vorschlag. Als die Israeliten das gehört haben, haben sie sich gedacht, eigentlich wollen wir es genauso handhaben wie die Leute um uns herum. Wir wollen einen König unter uns bestimmen. Und Gott lässt das Volk. Er lässt sie machen. Samuel als Prophet Gottes sucht sich jemanden aus, der nach äußeren Maßstäben der perfekte Kandidat für den Posten des Königs ist. Er ist groß gewachsen, er ist ein Krieger, er hat Führungspotenzial. Saul ist jemand, der enorm viel Potenzial hat und Merkmale aufweist, die zeigen, er könnte ein sehr guter König sein. Nachdem Saul einige Jahre regiert hatte, kam es zu Konflikten. Konflikten mit den Philistern, Konflikten überall. Und das Problem bei Saul ist mit der Zeit geworden, dass er zu viel auf sich selbst hielt und Gott den Rücken gekehrt hat. Inmitten dieser Krise entschließt sich Gott, einen neuen König salben zu lassen. Samuel ist unterwegs, um diesen neuen Gesalbten zu finden, zu dem Vater von David, zu Isai. Ihr kennt die Geschichte, wie David damals berufen wurde. Aber David war ja nicht unter den älteren Söhnen dabei. Deswegen lässt der Vater dann später, erinnert er sich, ich habe da ja noch einen Jungen, holt David. Und David wird an diesem Tag zum König gesalbt. Saul hat das gar nicht gefallen. Denn Saul wusste jetzt, ich bin zwar jetzt aktuell König, aber das ist so ein kleiner Knirps, der soll meine Fußstapfen füllen. Und er versteht sich super mit meinem Sohn. Die verbünden sich gegen mich. Ich muss das unterbinden. Ich muss diese Gefahr von vornherein ausschließen. Und Saul ist ja nicht dämlich. Er versucht, seine Position als König so lange wie möglich zu wahren. Dabei war es so, dass David und Saul sich schon eine Zeit lang kannten. Immer dann, wenn Saul schlechte Laune hatte, wurde David gerufen, der ihn mit seiner Musik beruhigen sollte. Und der Einfluss der Musik, die David gespielt hatte, war so heilsam für die Seele von Saul, dass er sich beruhigen konnte. Aber irgendwann ging das nicht mehr. Und die Lage eskalierte. Der Streit zwischen David und Saul nahm enorm groß. Und dann fing Saul an, David zu jagen. Er fing an, David nach dem Leben zu trachten. Saul wurde wortwörtlich zum Verfolger von David, um ihn einen Kopf kürzer zu machen. Jetzt folgende Aufgabe für dich. Stell dir vor, du bist in der Position von David. Vielleicht hast du ja auch dieses Gefühl manchmal, dass du verfolgt wirst, dass Leute was gegen dich haben, dass Leute dir in den Kragen wollen. Wie geht man in solchen Situationen um? Es sind absolute Stresssituationen. Was könnte schlimmer sein als jemand, der dich töten möchte? David behält einen ruhigen Kopf. Und jetzt kommen wir zu 1. Samuel Kapitel 24 und wir lesen. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Bis hierhin erstmal. Saul ist unterwegs, er ist im Kriegsfeld, kriegt mit, wo David ist, begibt sich in die Höhle, zu der David wahrscheinlich gegangen ist. Und jetzt müssen wir mitdenken. David ist in dieser Höhle, dort eingekauert, versteckt sich vor Saul und plötzlich kommt er dort genau in diese Höhle. Wie würdest du das verstehen? Die Alliierten, die Freunde von David verstehen das so. David, das ist ein Zeichen. Saul will dich töten. Und jetzt steht er hier. Bist auf 1 Meter, auf 2 Meter in deiner Nähe. Du kannst ihn überraschen, du kannst ihn töten und dann ist das Problem vorbei. Die Gefahr ist gebannt. Du musst nie wieder Angst haben, du musst dir nie wieder Sorgen machen. Das Problem ist erledigt. Das ist doch ein Zeichen. Das ist doch ein Signal Gottes, dass du nicht sterben sollst. Gott beschützt dich. Er bewahrt dich. Er gibt Saul in deine Hände, damit du nicht sterben musst. Im Gegenzug bedeutet das, Saul muss sterben. So verstehen das die Freunde. Die Freunde verstehen das genauso. David, heute ist der Tag, an dem Saul sterben wird. Er hat dich verfolgt, er wollte dich töten, aber Gott hat einen anderen Plan. Und jetzt muss Saul sterben. Das ist die menschliche Art. Das ist die menschliche Art, mit Problemen umzugehen, mit Herausforderungen umzugehen. Wir vergelten Böses mit Bösem. Feuer mit Feuer. Und was auch hier berichtet wurde, David entscheidet sich, einen anderen Weg zu gehen. Er schneidet einen Zipfel seines Obergewandes ab. Im weiteren Verlauf der Geschichte verlässt Saul diese Höhle und David geht ihm nach. David sucht das Gespräch mit Saul und erzählt ihm, du Saul, pass auf, ich hatte die Möglichkeit, dich zu töten, aber du pass auf, ich weiß nicht, was du von mir denkst. Vielleicht denkst du, dass ich dir nach dem Thron trachte, dass ich dich absägen will, aber das ist gar nicht der Fall. Ich will das alles gar nicht. Ich hätte dich töten können, ich wollte es nicht tun. Und hier ist der Beweis. Lass uns reden. Im Wohlwollen miteinander. Weil wir wollen nicht. Ich will dich nicht töten. Warum willst du mich töten? Warum verfolgst du mich? Und in dem Moment hört Saul erstmal hin. Und er ist überrascht, weil er realisiert, wie nah er dem Tod, wie knapp er dem Tod entkommen ist. David hat eine schwierige Entscheidung zu treffen. Gestresst durch die Verfolgung von Saul, entschied er sich, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern mit Gutem. In Vers 6 von 1. Samuel 26 heißt es, aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu den Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Saul mag nicht alle Tassen im Schrank haben. Aber Saul ist gesalbt. Er ist der gesalbte König des Herrn. Und ich werde nicht Hand an ihn legen. Ich werde ihn nicht töten. Ich kann das nicht tun. Kurze Fußnote. Es hieß ja, dass Saul in diese Höhle ging, um sich seine Füße zu bedecken. Kennt ihr die Umschreibung? Ja, er musste auf Klo. Das war so eine umgangssprachliche Formulierung der alten Zeit, wenn jemand seine Füße bedeckt hat, dass er auf Toilette gegangen ist. Also ein sehr verwundbarer Moment für Saul auch. Und David nutzt diese Schwäche gegen Saul nicht aus. Jetzt müsste man eigentlich mit Sachverstand überlegen, David, wie dämlich kann man eigentlich sein? Du hast doch alle Signale, die Gott dir gegeben hat, vollkommen falsch verstanden. Die Chance ist jetzt vorbei. Du hättest diese Gelegenheit beim Schopf ergreifen sollen. Und du hast es nicht getan. So denken Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben. David, der das Herz Gottes kennt, versteht, dass Gott so nicht handeln würde. Es gibt so viele Beispiele im Alten und im Neuen Testament, bei denen wir sehen, dass Menschen, die unter Druck stehen, Menschen, die unter Stress stehen, sich für das Gute entscheiden. Denkt an den Propheten Daniel. Entführt und verschleppt nach Babylon. Verwandtschaft tot, alle ausgerottet. Irgendwo in Babylon alleine mit seinen Freunden. Und dann kriegt Daniel folgende Botschaft mit. Am Haus des Königs herrscht Unruhe. Der König hat einen Traum und jetzt dreht er durch. Der wird wahnsinnig und er will alle seine Wahrsager und Weisen töten. Daniel hätte folgendes denken können. Groß ist Gott, der meine Feinde vernichtet. Groß ist Gott, der Gerechtigkeit übt über alle meine Feinde, die sich jetzt gegenseitig abschlachten. Daniel hätte das denken können. Vielleicht hätte er sogar recht gehabt. Aber Daniel hat nicht so gedacht. Verschleppt, gestresst, alleine hat er Mitleid mit all denen, die sterben werden. Nimmt seine Freunde, geht in die Kammer und betet mit ihnen, damit Gott ihnen den Traum des Königs deutet. Als Gott ihnen nach Gebet den Traum und die Deutung gibt, wendet er sich an den König und sagt zu dem König, das, was du von uns forderst, das kann dir keiner sagen. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Daniel auch verweist auf die Größe Gottes. Er verweist nicht darauf, dass er etwas gemacht hätte. Und der einzige Grund, warum er das tut, ist, er will nicht, dass seine Feinde sterben müssen. Wie hättest du dich entschieden, wenn du in solchen Situationen gewesen wärst? Vielleicht hätten wir doch ein bisschen Schadenfreude für unsere Feinde, wenn es denen schlecht geht. Und wir denken uns, ja gut für dich, geschieht dir recht. Du hast mich verletzt, jetzt hast du Schaden genommen. Alles gut. Bei Gott sehen diese Dinge anders aus. Gott freut sich niemals über das Leid, weder über deines noch über das eines anderen. Gott freut sich nicht über Schaden. Er freut sich an der Güte, die wir einander zeigen, durch das Beispiel, das wir anderen Leuten geben. Ich habe damit angefangen und gesagt, liebe Leute, wir müssen manchmal in den Spiegel schauen. Und im Spiegel sehen wir Leute, jemanden, der vielleicht etwas wohlgefälliger ist, als es tatsächlich der Fall ist. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus beschreibt. Ich müsste nochmal genauer nachschauen, wo es steht. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Es beschreibt, wie Jesus über einen Pharisäer und einen Zöllner redet, die sich im Tempel treffen. Und dann kommt der Zöllner vor Gott und tut Reue und Buße, weil er weiß, ich bin kein guter Mensch. Und dann kriegt man mit, was der Pharisäer betet. Und er nur folgenden Satz äußert. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Wie hochnäsig ist das? In den Augen Gottes sieht diese Sachlage ganz anders aus. In den Augen Gottes ist der demütige Zöllner, ja, der Fehler gemacht hat, aber der demütige Zöllner ist derjenige, der in den Augen Gottes besser dasteht, weil er weiß, wie sehr er den Gott braucht. Aber der Zöllner, der in seiner Hochmut meint, er sei besser als andere Leute, sieht in den Augen Gottes nicht gut aus, weil er eine wesentliche Sache nicht verstanden hat. Wenn die Umstände anders wären, hättest auch du das sein können. Was macht den Unterschied zwischen dir und einem Menschen, der unter der Brücke wohnt? Manchmal mag man auch auf Leute herunterschauen und herabblicken und meinen, man sei so viel besser. Aber es gibt so viele Dinge, die wir gar nicht in der Hand haben. Deswegen gibt es keinen Anlass für dich, dich über andere Leute zu stellen. Wir haben so viel Raum zum Wachsen. Ich hoffe, dass es dir gerade gut geht, dass du in deinem Leben an einem Punkt bist, an dem du mehr Freude erlebst, an dem du entspannt und unbeschwert von Tag zu Tag leben kannst. Manchmal ist das aber nicht der Fall. Manchmal sind wir wie so ein Kohlenstoffatom, das irgendwie gepresst wird, von allen Seiten so. Das Leben ist schwer und es ist schwer zu atmen und wir können kaum gute Entscheidungen treffen, weil wir ständig gestresst sind. Und dort, wo wir gestresst sind, sind die Entscheidungen, die wir treffen, auch nicht immer die besten. Ich wünsche mir, dass wir so viel Zeit mit Jesus verbringen, dass wir in seiner Gegenwart Liebe für Menschen entwickeln. Liebe für Menschen haben, die es gerade schwer haben. Und das sind nicht immer die Leute, mit denen du gut stehst. Das sind vielleicht Leute, mit denen du gerade im Streit bist. Wir denken ja immer, ja, wir haben es immer so schwer, ja, ich habe es schwer und das ist schwer. Und wir haben ganz viele Gründe, warum das Leben für uns schwer ist. Und ich gebe dir recht, wahrscheinlich ist das genauso. Was wir vergessen ist, dass die anderen es ja auch nicht leicht haben. Die anderen haben es auch schwer. Und wenn wir uns an den Tisch setzen würden, würden wir alle merken, wie schwer wir es eigentlich haben. Deswegen glaube ich, tut es gut, wenn wir einander mit Milde begegnen, weil wir vermuten, dass das Leben gerade nicht so leicht ist. Wenn es um die Bibel geht, wenn es um unseren Alltag geht, wenn es um David geht, wenn es um Daniel geht, lese ich von Menschen, die in den größten Stresssituationen nicht egoistisch handeln, sondern im Sinne Gottes Gnade weitergeben. Und das mag manchmal etwas dämlich aussehen. Wie David, der seinem Verfolger, demjenigen, der ihn töten will, dass er ihn am Leben lässt. Nach seinem Gespräch, nachdem David ja zu Saul geht und ihm erklärt, hey, du pass auf, ich hätte dich töten können, ich habe es aber nicht gemacht, hätte dieses Gespräch auch ganz anders ausgehen können, ne? Saul hätte diesen Moment ergreifen können, um David zu töten. Aber das wusste David nicht. David wusste nicht, wie dieses Gespräch ausgeht. Und das ist eine Gnade des Herrn, dass die beiden einen Weg miteinander gefunden haben. Weil der Moment, an dem David Milde gezeigt hat, In meinem Verständnis der Moment war, als der Heilige Geist zu Saul sprach und sagte, lass gut sein. Wo zeigt sich das in unserem Leben? Wo zeigt sich die Milde Gottes in deinem Leben? Und ich habe so eine schwierige Balance zu fahren. Auf der einen Seite verstehe ich, dass das Leben schwer ist, dass alle auf dir rumhaken und dass das Leben echt herausfordernd sein kann. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt eine Möglichkeit. Du entscheidest, wie du reagierst. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder reagierst du so, wie du immer reagiert hast, aus deiner Gewohnheit heraus, oder du nutzt diesen Moment der Pause, um Gott zu bitten, Herr, was soll ich tun? Und selbst im Beispiel von David und seinen Kollegen und Beratern, die ihm dann meinten, hey, pass auf, David, das ist so klar, du musst ihn töten. Du musst ihn töten. Gott hat ihn in deine Hände gelegt. Hat Gott das wirklich getan? Wollte Gott, dass David den Saul tötet, so wie seine Freunde das behauptet haben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott das so wollte. Es lag jetzt in der Hand Davids, zu entscheiden, was er macht. David entschied sich, einen Weg zu gehen, den wir genauso auch bei Jesus sehen später. Und was für ein Wunder ist das, dass schon im Alten Testament immer wieder Persönlichkeiten auftauchen, die Charaktermerkmale aufweisen, die Jesus auch hat. Für mich ist das ein Zeugnis dafür, dass der Geist Gottes im Alten sowie im Neuen Testament durchgehend tätig ist. Und das ist Grund zur Hoffnung, auch für dich und für mich. An den Lebensumständen werden wir nicht immer wissen, was wir zu tun haben. Aber wir werden auf Gott blicken. Wir werden beten. Wir werden uns Zeit nehmen, um dann Entscheidungen zu treffen, die im Sinne Gottes sind. Keine impulsiven Entscheidungen. Impulsive Entscheidungen sind oft sehr verletzende Entscheidungen. Was wir brauchen, ist mehr Führung durch Gott. Mehr Führung auf die Art und Weise, wie er Probleme löst. Und das ist nicht mit Gewalt. Nicht mit Verletzung. Bei Gott muss sich keiner gegen den anderen durchsetzen. Bei Gott ist es so, dass wir Sachen auf den Tisch legen, dass wir reden und dann nach bestem Wissen und Gewissen im Wohlwollen miteinander nach vorne gehen. Und ich wünsche mir, dass wir das im Hinterkopf behalten. Gott öffnet Türen, bei denen wir Segen an andere Leute weitergeben können. Und ich wünsche mir, dass wir uns selber nicht für besser halten als andere Menschen, sondern dass wir demütig einander begegnen. Weil das wird diese Welt auf den Kopf stellen. Wenn wir im Sinne Jesu einer den anderen höher achten als uns selber. Amen.